Hallo und sehr, sehr herzlich willkommen zum Equinamic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Sehr, sehr cool, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich, euch endlich wieder eine neue Episode präsentieren zu können, denn es gab ja jetzt nun eine kleine Pause, war wieder viel los, beziehungsweise Corona hat ja einiges durcheinander gebracht und wie ihr auf Social Media vielleicht mitverfolgt habt, steht ja bei uns jetzt auch noch eine kleine Veränderung an. Und zwar gibt es im nächsten Jahr einen kleinen Reiternachwuchs und ja, dadurch war jetzt alles so ein bisschen durcheinander und ich möchte aber auf jeden Fall jetzt mit dem Podcast auch wieder durchstarten und dir regelmäßig neue Interviewpartner vorstellen, neue Tipps mitgeben, Inspiration und das Ganze natürlich auch im Equinamic Club. Darauf gehe ich dann gleich auch nochmal ein. Heute habe ich im Interview für dich die Marina Berkemeier-Reichert, eine ganz, ganz tolle, einfühlsame Pferdewirtin und Ausbilderin, Trainerin im Raum Cuxhaven hauptsächlich. Ja, und sie berichtet heute von ihrer Arbeit und von ihrem eigenen Pferd. Das ist nämlich auch eine sehr, sehr spannende und auch besondere Geschichte, wie ich finde. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Ja, bevor wir durchstarten, will ich dir noch ganz kurz den neuen Partner vorstellen. Und zwar wird der Podcast jetzt unterstützt von den Haftpflichthelden. Also die findest du unter helden.de. Und du bekommst einen Special Code. Und zwar hast du den Vorteil als fleißiger Hörer dieses Podcasts. Du kannst den Code benutzen EQNC5, den schreibe ich dir auch nochmal unten rein und ich gebe dir auch einen einfachen Link, dann geht das viel einfacher und du findest die Produkte. Und zwar gibt es dort sämtliche tolle Versicherungen, also meine Pferde sind beide über die Haftpflichthelden versichert und die sind auch mega nett und hilfreich, wenn mal was ist. Das ist ein super Kundenservice, kann ich wirklich selber auch einfach empfehlen. Und es gibt auch diverse andere Produkte dort, musst du dir unbedingt mal anschauen. Und mit diesem Code hast du den Vorteil, dass du den Jahresbeitrag um einen Monatsbeitrag senkst. Also du musst quasi nur 11 anstatt der 12 Monate bezahlen. Ja, schau es dir einfach mal an und wie gesagt, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen, Marina. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist im Podcast, dass wir endlich mal wieder einen aufnehmen. Ich freue mich sehr. Und erzähl doch mal einfach kurz selber, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo Laura, mein Name ist Marina Berkemeier-Reichert. Ich bin genauso wie du gelernte Pferdewirtin. Ich habe erst die Ausbildung Schwerpunkt Zucht und Haltung abgeschlossen, dann noch 2 Jahre Breiten angehängt, wo wir uns ja kennengelernt haben,
genau,
in Münster.
Richtig.
Ja, und seitdem habe ich das eigentlich dann auch hauptberuflich weitergeführt, mit einer kleinen Unterbrechung, dass ich noch Zahnarzthelferin gelernt habe, aber jetzt das wieder vollberuflich mache und eigentlich auch, ja, das selbstständig mit Unterricht Britsch fortführe.
Genau, und wo, so in welchem Umkreis ungefähr?
Ich selber wohne im Landkreis Cuxhaven, also ja, an der Stadt Cuxhaven, relativ nah dran und dementsprechend in dem Umkreis arbeite ich auch.
Auch mobil unterwegs.
Absolut,
quasi,
ja.
Ne? Genau. Ja, und wie bist du denn überhaupt früher so zum Pferd gekommen? Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend, finde ich. Und wie nahm das dann alles so seinen Lauf?
Bisschen typisch, man hat mich als Kind einfach aufs Chatty gesetzt im Garten und
ja,
hat
schon so richtig früh dann, also
ja, so Kindergartenalter, 3 Jahre, zack, drauf da durch den Garten geführt und da ging dann weiter, meine Tante hatte Tinker, dann ist man halt irgendwann ja nur zu groß gewesen, dann kam der Tinker und dann, ja, jetzt muss man auch mal Reitunterricht nehmen und dann nahm das so seinen Lauf, im ersten Reitverein gewesen, auf Schulpferden Unterricht genommen, bis dann die ersten Reitbeteiligungen kamen, so im jugendlichen Alter. Und ja, das war so ein schleichender Prozess.
Also das heißt, Pferde sind dann auch irgendwie in der Familie, auch eh schon?
Weniger tatsächlich. Also es ist eigentlich nur, dass meine Tante die zwar hat, aber mehr so, sie sind halt da, sie stehen auf der Wiese. Nicht, okay, dass wirklich Reitsport betrieben wird in meiner Familie. Da bin ich eigentlich die Einzige tatsächlich.
Ah ja, okay. Aber die unterstützen das schon auch.
Ja, doch.
Ja, okay. Weil meine Mutter ja zum Beispiel ist ja sehr witzig, die hat ja schon eher auch Angst vor Pferden. War das bei dir dann so, dass die auch mal mitgekommen sind und mal geguckt haben? Oder
ja, also meine Mama auch eher verhaltener. Ja. Meine Mama ist auch eher, die war immer da bei jedem Turnier, aber ach, schon auf Abstand. Die hat mich auch hingebracht zum Unterricht und ist dann wieder gefahren.
Ah, ja.
Mein Papa war da so ein bisschen involviert, hat mein Opa ganz doll.
Ah, toll.
Und meine eine Tante hat auch ein Pferd, die reitet, aber wie gesagt, also freizeitbedingt, ne? So, aber ja, mein Papa, mein Opa, die waren da schon stärker vertreten.
Ach, das ist so schön, ja. Und da hattest du noch kein eigenes Pferd?
Nee, das hat sich sehr spät erst ergeben.
Okay, aber jetzt, ne?
Genau.
Und das ist ja auch eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde, oder auch eine bisschen besondere Geschichte. Erzähl doch mal von deiner Maus.
Ja, sie heißt Lieselotte, also haben wir sie jetzt genannt zumindest. Ist eine Lusitano-Studie, sie ist 11 Jahre alt und ich habe sie eigentlich als Korrekturberitt übernommen. Sie war ein bisschen der Einstieg für mich wieder neu, ja auch Lust zu fassen an dem Ganzen. Ich war ja zwischendurch ein bisschen abgesprungen, sage ich mal, vom Beruf mit der Zahnarztlehre, aber das war das Pferd, was mich so ein bisschen motiviert hat und mich wieder auch herausgefordert hat. Sollte ich halt erstmal nur Korrekturberitt nehmen, angeblich wäre es nicht mehr gut reitbar, würde Unarten betreiben wie Bocken steigen.
Okay.
Und dann meine Aufgabe war es quasi wieder Besitzer und Pferd zueinander zu bringen und das ein bisschen, ja, zugänglich zu machen.
Ja,
ne?
Ja.
Genau. Und dann nahm die Geschichte so ein bisschen seinen eigenen Lauf.
Ja, dass es dann immer mehr wurde, wahrscheinlich
ja,
so, ne?
Genau.
Und erzähl mal, wie es dann heute alles ist und was ihr so Schönes macht.
Heute sind wir so, also mittlerweile gehört sie mir jetzt, seit einem Jahr haben sie dann irgendwann übernommen. Zum Glück muss ich mittlerweile sagen, weil dafür, dass am Anfang, also das ist ja mal diese grundlegenden Geschichten, rein nach der Ausbildungskala schon schwierig waren, kein Takt, keine Anlehnung, dementsprechend auch keine Losgelassenheit.
Mhm.
Also Reiten war so nicht so richtig möglich. Sind wir jetzt so weit, dass ich sie so weit ausgebildet habe, dass sie also sehr vielseitig veranlagt ist. Wir gehen ganz viel ins Gelände, wir springen auch im Gelände. Im Parcours ist sie auch unterwegs, ungefähr jetzt auf einem guten A2-Sterne-Niveau, lässt sich da schön handeln. Dressur ist so ein bisschen unser Steckenpferd geworden, mittlerweile auf Kandare bis M-Lektion. Also wir haben da, aber es hat auch gedauert, aber wir haben so unseren Weg gefunden.
Ja, und es war auch nicht immer leicht wahrscheinlich, ne?
Nein. Es hat doch den einen oder anderen Geduldsfaden gekostet.
Genau, weil das vergisst man ja manchmal. Ja, jetzt ist es wirklich ja super schön, ne? Und ihr seid richtig zusammengewachsen, aber es war ja kein einfacher Weg, ne? Also auch dafür, dass du Bereiterin bist, ne? Und ich stehe ja auch manchmal vor solchen Aufgaben. Und aber dann ist es, finde ich, umso schöner, ne, wenn man dann sieht, was sich da entwickelt.
Absolut, ja. Und man wird natürlich, also ich habe ja auch dann schon 2 Turniersaison mitgenommen und in der ersten Turniersaison sind wir ja nun sehr, sehr schlecht immer aus den Prüfungen rausgekommen und mussten die Hand heben. Man wird da, wenn man, die Leute wissen, man ist gelernter Bereiter, doch schon komisch angeguckt, dass man nicht mehr zustande kriegt, dass man sich mit, ja mal in Anführungszeichen, so einem Pferd abgibt, wo man doch vielleicht auch, sag ich mal, qualitativ hochwertigere Pferde mit einer besseren Abstammung reiten könnte. Aber es war so mein kleines Projekt und es ist zum Glück gelungen.
Ja, schön, dass du es auch so weiter durchgezogen hast, ne? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann zwischendurch auch mal zweifelt oder irgendwie sich Gedanken machen,
dass
alles so richtig ist.
Und das es irgendwie war nervenreißend.
Aber auf jeden Fall ja die richtige Entscheidung.
Ja.
Ne? Und war das für dich, ich meine, Lusitano ist ja noch was ganz anderes. In der Ausbildung sind wir immer so Warmblüter wir hatten ja auch die Schulpferde geritten, so Endmaß, Ponys oder kleine Pferde, aber eigentlich alles Warmblüter, würde ich jetzt mal sagen, ne?
Ja.
Und dann Lusitano, war das für dich jetzt ganz Neues auch? Oder was würdest du sagen, sind so die Unterschiede? Was fällt dir jetzt auf?
Ich glaube tatsächlich, dass es rasseunabhängig ist mittlerweile. Also am Anfang, wenn man natürlich auch so, also wie gesagt, ich war auch in einem Zuchtbetrieb, reine Westfalen, Züchtung, dann in dieser Reitschule, wo wir, wie du schon sagtest, reine Warmblüter, danach waren wir nun auch beide ja auch im Trikeler gestüt.
Ja, genau.
Also wir haben ja auch schon so ein paar blütige Pferde gehabt, aber eigentlich ja auch schon mehr Richtung Sport gezüchtet.
Ja.
Auch von einer anderen Einstellung vielleicht her, vom Kopf her. Aber mittlerweile muss ich sagen, man kann jedes Pferd einfach zu einem tollen Arbeitstier heranziehen, sage ich mal. Also mittlerweile ist meine, unabhängig von der Rasse, einfach so ein tolles Arbeitspferd geworden, die mitmacht vom Kopf, die sich auf alles einlässt, die auch mal durch eine schwierige Phase durchgeht. Also wenn ich was reite und es fällt ihr vielleicht noch schwieriger, die da mal kurz sich zusammenreißt und mal kurz mitmacht. Ja. Ich glaube, das ist rasseunabhängig. Ansonsten habe ich festgestellt, dass man sich natürlich unglaublich sich selber auch an andere Bewegungsabläufe anpassen muss. Ich habe natürlich jetzt bei meiner Lusitano-Stute, die ja so 1,62 groß ist, natürlich keine großen Bergaufbewegungen, keine schwungvollen Tritte, wie ich das vielleicht bei einem großen 1,70er Warmblut habe, mit großer Schwebephase. Das ist alles ein bisschen kürzer, Nähmaschine am Anfang gewesen.
Ja.
Aber auch da mittlerweile haben wir es geschafft, eine Schwebephase in den Trab zu bekommen, Tendenz vom Bergaufgalopp reinzuarbeiten. Also ich würde sagen, am Anfang war ich auch ein bisschen Schubladendenken, rassespezifisch. Mittlerweile würde ich sagen, davon muss man sich echt ein bisschen lösen, weil man kann aus jedem Pferd, wenn man es wirklich mitnimmt, an die Ausbildung mitnimmt und es auch natürlich betreut über einen längeren Zeitraum, alles beibringen und alles rausreiten tatsächlich.
Ja, ja. Ja, das finde ich auch das Spannende, wie sich dann auch die Pferde entwickeln einfach, ne?
Ja.
Und also das heißt, in deiner mobilen Arbeit, Beritt und Unterricht, triffst du da auch verschiedene Rassen dann? Oder wie ist das da so die Situation?
Ja, mittlerweile kommt es ziemlich, also von allen Seiten muss ich sagen, ich habe jetzt gerade einen Easy zum ersten Mal im Beritt.
Das ist ganz was. Also das war schon ein bisschen was anderes,
also muss ich sagen. Zum Glück, muss ich für mich sagen, ist nur ein Dreigänger.
Ja, genau.
Turt und Pass ist nicht dabei. Gut. Also das finde ich schon irgendwie erleichtert.
Ja, genau.
Ich habe tatsächlich aber auch, ich muss jetzt passen, was die Rasse angeht vom Namen her, aber ich habe ein Gangpferd noch mit dabei. Die bieten so Gangarten an wie Macher, heißt das. Davon gibt es auch zum Beispiel drei verschiedene Varianten. Also wie gesagt, ich bin so tief, bin ich im Thema gar nicht mit drin, aber das ist noch unabhängig von Pass und Tölt. Aber auch da, also ich habe mittlerweile einfach, ich bin für alles offen. Ich bin dafür da oder ich versuche dafür da zu sein, auch die Leute mit ihren Pferden wieder zusammenzubringen, weil oft das eine verfahrene Situation ist, dass man an den Punkt kommt, man ist lange so für sich geritten, man kennt das vielleicht selber auch oder ich kenne das, man reitet so für sich und man verpasst vielleicht den Moment, wo man sich Hilfe holen sollte, dass mal jemand von unten guckt und sagt, wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja.
Es geht ja gar nicht groß um, man sagt nur, alles ist verkehrt, sondern einfach mal den Weg zu weisen. Und da habe ich so ein bisschen mein Steckenpferd drin gefunden, Leute wieder zu ihrem Pferd zu bringen und dass es ein bisschen harmonischer abläuft.
Ja, und dann oft auch in Kombination, also Beritt, ne? Und dann auch weitergehend mit Unterricht.
Ja, also es hat sich bei mir jetzt so, bei meinen Reitschülern als sehr hilfreich erwiesen, weil die mich oft rufen oder man gerufen wird, kannst du bitte helfen? Wir haben die in die Sache, weiß ich nicht, wir können nicht mehr angaloppieren oder es ist zu stark im Galopp, wir rennen nur noch, wir können nicht mehr bremsen, diese typischen Geschichten.
Ja.
Oder es geht gar nicht mehr vorwärts, ich treibe und treibe und nehme die Gerte und es funktioniert auch nicht mehr.
Ja.
Also die Extremen. Und da habe ich festgestellt, dass es sinnvoll ist, sich mal als einen Reiter draufzusetzen, der natürlich auch weiß, was man macht da oben, dem Pferd aber auch ganz klar sagen kann, das so und so nicht. Und das Pferd nimmt einfach Sachen anders und besser an, wenn jemand sich draufsetzt, den es halt nicht kennt. Weil man ist ja schon sehr eine Einheit mit seinem Pferd als Besitzer. Und es haben sich dann einfach Prozesse eingespielt, Abläufe, auf die der Mensch selber schlecht rauskommt in der Situation.
Ja.
Wo man mit Unterricht teilweise am Anfang nicht viel helfen kann, von unten das zu korrigieren. Weil es für ein Pferd dann einfach keinen Unterschied mehr macht. Vielleicht hat der Reiter was an Hilfen verändert, aber es kommt beim Pferd gar nicht mehr so effektiv an. Und dann hat sich's, finde ich, sehr hilfreich erwiesen. Ich reite die am Anfang ein bisschen mit, bis sich alles wieder, sag ich mal, ein bisschen vereinfacht hat, bis es wieder harmonischer ist, die Pferde verstanden haben, was möchte man eigentlich von ihnen und die auch verstehen, es geht ganz einfach, wenn ich mitmache, die ein bisschen auch wieder motiviert. Und dann ich anfange, die Schüler quasi an die Hand zu nehmen und sage, ne? So und so.
Und die haben das dann ja auch schon von unten halt einmal gesehen, ne? Also das kann, glaube ich, auch helfen.
Genau, die sehen es von unten, dass es funktioniert vor allen Dingen, finde ich ganz wichtig. Die haben einmal dieses Bild vor Augen, wie kann mein Pferd auch vorwärts, harmonisch, ne, zufrieden gehen. Ja. Und meistens, also mittlerweile habe ich dann noch die einen anderen, die einfach sagen, ach, ich finde, du kannst nur noch reiten und ich gucke so gerne zu, weil es immer so schön aussieht.
Weil es auch mal Spaß macht, das Pferd dann so selber auch mal zu sehen.
Ja, ne? Und die freuen sich einfach, die Fortschritte auch mal zu erkennen. Ne? Wenn man oben sitzt und man so verfahren ist, man sieht halt nur noch Rückschräge vielleicht oder auch einfach nur noch, dass man auf dem Punkt stehen bleibt. Und die sehen, das Pferd macht von Mal zu Mal, auch wenn es kleine Fortschritte sind, aber es macht Fortschritte. Und das freut die total, dass sich halt nochmal was bewegt. Auch vielleicht bei einem Haflinger, der 21 Jahre alt ist.
Ja, genau. Und das motiviert wird dann auch selber wieder, ne?
Ja, so genau.
Zu machen. Ja. Und wie, also das läuft ja dann quasi so auf gutes Reiten hinaus. Da gibt es ja aber immer so verschiedene Definitionen. Wie fühlt sich das dann für dich an, wenn es gut ist? Oder wie sieht es aus? Oder was möchtest du gerne dann bei deinen Schülern auch erreichen? Wie würdest du das so ein bisschen beschreiben?
Was mir ganz viele Reitschüler sagen, was ich glaube, was ein bisschen mit gutem Reiten zusammenhängt, dass man nicht sieht, was man von oben macht. Mhm. Ganz viele Reitschüler sagen mir, ach Marina, man sieht gar nicht, dass du was machst. Oder ne, du treibst doch gar nicht. Ich sage, doch, ich treibe schon.
Ja.
Aber natürlich nicht so aufwendig wie du vielleicht dann in dem Moment. Ne? Also ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, dass wir versuchen müssen, oder was heißt versuchen müssen, aber dass es alles unaufwendig aussieht und versuchen, Pferde erstmal mit kleinen, sensiblen Hilfen an die Arbeit ranzubringen und zu motivieren, dass wir einfach versuchen, also für mich ist gutes Reiten einfach ein Pferd, was zufrieden mit mir arbeitet, was natürlich zwischendurch auch ruhig mal hinterfragt, ob es eine Sache machen soll oder ob das so richtig ist. Ich finde, das gehört auch mit einem mitdenkenden Pferd dazu, mal kurz nachzuhorchen, ist das jetzt so richtig, was wir machen, sich auch mal rückversichern bei seinem Reiter und man gibt als Reiter diese Sicherheit. Ne? Man geht durch eine Situation durch und wenn es nur diese Kleinigkeit ist, wir gehen jetzt mal an der großen Pfütze vorbei, also diese Kleinigkeiten, die Vertrauen auch schaffen, aber letztendlich ein Pferd zu haben, wo ich halt von oben drauf merke, aber auch von unten als Reitlehrer sehen, das Pferd ist gerade so im Einklang mit seinem Reiter. Also das Ohrenspiel ist beim Reiter, aber auch bei mir zum Beispiel als Reitlehrer. Mhm. Der ganze Körper strahlt halt jetzt keine Spannung aus, also sprich das Maul ist ruhig oder der Schweif schlägt nicht wild durch die Gegend. Es hat keine Tempo-Problematik mit Losrennen, Stehenbleiben oder so. Also einfach so ein, harmonisches Bild, wo man gerne hinguckt und sich denkt, ach Mensch, das ist ein tolles Paar.
Ja, genau.
Die kommunizieren miteinander, Reiter und Pferd.
Ja.
Ja.
Hast du da vielleicht auch nochmal so einen Tipp, wie man da so hinkommen kann? Oder wie, wie gehst du da so vor, wenn du da so vielleicht ein unharmonisches Bild hast? Oder wie tastest du dich daran, dass das Ganze ein bisschen feiner und leichter wird? Oder was kann der Schüler umsetzen? Hast du da immer so Tipps? Oder wie erklärst du dem Schüler sowas vielleicht?
Ich versuche ihn immer nahezulegen, auch mal ins Pferd reinzuhorchen.
Okay.
Also auch eine Reaktion mal abzuwarten. Nicht immer nur, also habe ich dann ganz oft bei Pferden, die nun mal auch schon mal abgestumpft sind, phlegmatischer. Man tendiert dazu als Reiter dann irgendwann, wenn man sich jeden Tag mit diesem Pferd auseinandersetzt, sehr grobmotorisch zu werden und immer nur, sag mal, so anzubuffen, ne? Immer sehr übertrieben zu reagieren.
Ja.
Man aber gar keine Ruhephasen mehr in seinen Hilfen hat, um mal zu gucken, kommt überhaupt was vom Pferd? Also kommt nochmal eine Reaktion. Und da versuche ich eigentlich immer so ein bisschen nahezulegen, du musst jetzt mal einmal auch natürlich mit der Hilfe mal einmal deutlicher werden, mal deinen Standpunkt klar machen, aber dann musst du auch mal Ruhe walten lassen und mal kurz gucken, passiert denn auch was? Sonst ist natürlich diese Reaktion irgendwann gar nicht mehr da und du verstärkst deine Hilfe und verstärkst, aber irgendwann gibt es keine Verstärkung mehr.
Ja, genau.
Und ich komme auch zu diesem Punkt nicht mehr zurück, ich kann mal feinere Hilfen geben.
Ja, ja.
Das versuche ich eigentlich immer so ein bisschen wieder herauszufinden, dass man immer wieder auch sich mal traut, wenn das Pferd noch nicht ganz sicher eine Anlehnung ist, trotzdem mal die Hand vorzugeben. Weil es kann ja auch sein, dass es genau in dem Moment nicht anfängt, sich rauszuziehen oder sich dagegen anzuwehren, sondern genau in dem Moment mal abgewartet hat, um sich selbst mal loszulassen. Und dann ist man ganz unbewusst schon 3 Schritte weiter, obwohl man sich nur mal getraut hat, mal kurz innezuhalten und mal loszulassen.
Ja.
Sich mal was zu trauen, auch wenn man denkt, vielleicht geht's nochmal schief für einmal, aber
genau, verliert man quasi nichts oder nicht unbedingt was.
Genau.
Ich danke dir für deine Zeit, Marina, und für die Einsichten. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend in deiner Arbeit. Und wenn die Leute dich erreichen wollen, so Raum Cuxhaven bist du ja unterwegs, aber wahrscheinlich auch für Lehrgänge zu kriegen, denke ich mir. Dann, wie können die Leute dich kontaktieren? Wo finden die dich?
Ich habe jetzt keine, sag mal, Internetseite oder keine, speziell jetzt E-Mail-Adresse, was jetzt, sage ich mal, das angeht. Auf Facebook natürlich, wenn man meinen Namen eingibt, oder über dich natürlich, wir sind da ja befreundet.
Auf jeden Fall auch, ne? Genau.
Ansonsten, ja.
Ja, genau. Man findet die liebe Marina.
Meist. Ein bisschen bekannt ist man ja irgendwie schon.
Genau, in der Region ja auf jeden Fall. Ja, schön. Dann vielen Dank und noch ganz viel Freude mit deinen Pferden und mit deiner Arbeit. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir die heutige Folge auch wieder super gefallen hat, freue ich mich natürlich darüber, wenn du sie mit deiner Stallfreundin, mit deinem Stallfreund teilst. Einfach mal weiterleitest, was es so Spannendes noch in der Pferdewelt zu erleben gibt. So können wir nämlich alle zusammen die Welt unserer Pferde jeden Tag ein kleines bisschen besser machen. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung. Zum Beispiel bei iTunes kannst du verschiedene Sterne vergeben. Und natürlich kannst du auch bei Facebook eine Bewertung dalassen, bei Instagram mal eine Story oder einen Post machen oder auch bei Google einfach Equinemic mal googeln und uns eine nette Rezension dalassen. Freue ich mich immer sehr, weil das natürlich hilft, um einfach dieses nützliche und auch vor allen Dingen wichtige Pferdewissen zu verbreiten. Ich danke dir. Und mein kleiner Geheimtipp ist natürlich noch der Equinemic Club. In dem bekommst du monatlich immer neue Übungen und neue Themen. Und wir haben vor allen Dingen auch jetzt im neuen Jahr 2021 wieder viele neue tolle Gasttrainer. Das heißt, da kriegst du einiges geboten und das Ganze für weniger als ein Reitstundenpreis. Also der erste Monat kostet tatsächlich nur 19 Euro und jeder weitere 29. Und in den Shownotes findest du auch noch einen individuellen Code für dich. Das heißt, auch da gibt es wieder Prozente. Also wie du siehst, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und ich freue mich schon, dich zur nächsten Podcast-Episode wieder zu hören. Bis dann!